Wir beten. Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, dass dein Name so nah ist. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich Recht richten. Die Erde mag wanken und alle, die darauf wohnen, aber ich halte ihre Säulen fest. Ich sprach zu dem Ruhmredigen, rühmet euch nicht, und zu den Gottlosen, pocket nicht auf Gewalt. Puckt nicht so hoch auf eure Gewalt, redet nicht so halsstarrig. Denn es kommt nicht von Aufgang und nicht von Niedergang, nicht von den Wüste und nicht von den Bergen, sondern Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhört. Amen, das ist sehr tiefsinnig. Wir sind Mose Flucht nach Midian. Ich wiederhole nur, was wir gestern ausgelegt, wegen des Zusammenhangs machen wir weiter. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frontdienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Was wir nicht betont hat bei dieser Aussage, ist die Sklaverei und in die Not, in wen die Hebräer stehen. Und die Bezug zu Jesus, der uns aus der Sklaverei der Sünde bringt. Ich will das Gute tun und ich vollbring das nicht. Wir müssen auch verstehen, dass wir so frei, wie wir in Christus sind, auch versklavt in uns selbst sind. Ich glaube, je älter wir sind, wir merken, was für eine Macht die Routine über uns bringen kann. Wir brauchen genug Schlaf, wir brauchen genug Ruhe, wir brauchen genug Einsamkeit, dass wir uns innerlich erholen. Wir brauchen zu essen in einer bestimmten Zeit. Wir passen uns immer mehr an uns selbst. Und das ist auch eine Art Sklaverei. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und je älter wir sind, je gebundener wir an uns selbst wird. Und ich glaube, auch in unserer Gebrechlichkeit, wenn wir älter sind, und wir haben meistens ältere Leute hier, wir merken, was Befreiung bedeutet. Befreiung aus diesem Körper, der nicht mehr so ist, wie sie früher war. Ich habe das bemerkt, als Sportler, ich war Turniertennis und Tischtennisspieler und auch Sportlehrer, dass mit 35, dass ich nicht so schnell laufen könnte und mit 50 und 55, dass ich nicht so schnell die Hügel hinaufgehen könnte. Wir sind eingebettet in unsere eigene Person, in unsere eigene Grenze und leider ist es so und es muss nicht sein, dass das auch geistig und seelisch ist. Dass wir an uns anpassen, an unsere Gewohnheiten, unsere Denkgewohnheiten, unsere Gefühlsgewohnheiten. Ich tue es bewusst nicht. Und man muss das nicht tun. Ich höre immer gute Musik. Ich höre nur klassische Musik. Ich höre nur gute Musik, die ich nicht kenne. Ich schaue immer auf neue Dichtung. Ich habe gerade eine neue Dichterin entdeckt, die wirklich sehr gut ist und die niemand kennt. Ich schaue immer nach neuer Malerei. Ich suche immer das Neue, immer Eröffnung, auch in der Bibel. Ich suche immer das Neue. Wir müssen nicht versklavt in unsere Gewohnheiten sein, auch wenn unser Körper gebrechlich ist. Wir müssen nicht in unser Gefühlsrhythmisch und Rhythmen und Denken anpassen. Wir können dagegen sträuben, aber das viel Wichtige ist die Spannung in uns, zwischen das Vergehen, das alte Mensch, denn wir werden immer älter sein, und der Kenntnis, dass etwas ganz neu gemacht wird. Und das Neugemachtwerden fängt jetzt an. Es ist traurig, dass manche Christen, die mit der großen innerlichen Kraft der Bekehrung neue, frisch Gedanken und Gefühle bekommen, und dass mit der Zeit das zu gesetzlicher Routine werden. Wir müssen dagegen sträuben. Und deswegen sind sie hier, Denn was uns hilft, ist Gottes Wort. Immer neu. Hier kann man auch eine Art anpassen. Ich merke, dass sehr viele Christen passen an ihre eigenen Sprüche, an ihre eigenen besonderen Texte. Ich merkte das als Pfarrer. Wenn ich meine erste Predigtband zusammenmachte für ungefähr 22, 23 Jahre, war ich erschreckt, weil ich sehr selbstkritisch bin, zu merken, dass die Predigen, die ich für meine beste Predigt, wo ich reitete auf meine besonderen Texte und Vorliebe, waren mit Abstand mein schlechteste Predigen. Und die Predigen, die mir die meisten Mühe machte, wo ich glaubte, hier ist innerer Widerspruch in der Bibel, und es gibt keinen inneren Widerspruch, wenn richtig verstanden, die haben mich in die Tiefe gebracht. Und ich habe am meisten gelernt. Und aus das bin ich zu der Meinung geworden, dass Wachstum durch das Wort, denn wir glauben an Worttheologie, Heiliger Geist nur durch das Wort, dass wir wachsen nochmal an das Neue, an das Herausfordernde, an was uns nicht liegt und nicht mag. Und wir müssen das immer wieder anpacken und fragen, ja, warum steht das in der Bibel? Und was sagt das mir? Ich glaube, euch nur ein paar Tipps gegeben, wie die Erstarrung in unserer Person, in die Sklaverei der Gewohnheiten, auch das Körperliche, wie man dagegen sträuben kann. Immer frisch und immer neu. Aber wie gesagt, wir gehen was total neu entgegen. Aber wir müssen auch vorbereitet sein. Und die vorbereitet ist nicht eine Anpassung an ein gesetzliches, enge Christentum, der immer weiß alles im Voraus und kennt seine Wege und messt alle an diese Maßstäbe. Sondern das Wort ständig stellt uns in Frage und führt uns zu neue Aufbrüche und neue Wege. Und das ist der Wegweisung zu die endgültige Befreiung. Die Befreiung von die letzte Tiefe des Eigensinn, die jeder von uns hat. Denn keiner von uns kann das ganz überwinden sein. Deswegen diese Thema Befreiung aus der Knechtschaft, auf die Gefangenschaft, ist ein so zentrales Thema durch die Bibel. Schauen Sie alle zentrale Leute, die im Gefängnis geworden sind, in Gefangenschaft, in Sklaverei, durch die ganze Bibel, Alt- und Neu-Testament. Sie können selbst Ihre Gedanken darüber machen, in die ganze biblische Rahmen, bis hin zu Petrus und Paulus und Josef und. Und das spricht uns sehr direkt an. Diese Gefangenschaft. Was passiert mit das Volk im Alten Testament, sagt uns seelsorgerlich etwas, was uns persönlich angeht. Wir brauchen Befreiung. Und die Befreier ist Christus. Und das ist unser Thema, die große Befreiung. Mose als eine Vordeutung und Christus als die endgültige Erfüllung. Und am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Hier ist er sehr bewusst, wer er ist. Wir haben gestern diese Identitätsfrage gesprochen. Er ist nicht ein ägyptischer Prinz. Er ist nicht ein deutscher Geschäftsmann. Er ist ein Jude, wir sind Christen. Und er ist bewusst, ich gehöre diese Leute. Und das ist eine sehr schwere Sache für viele Christen, die klassenbewusst denken und nationalbewusst. Das sind die große Irrlehre, Nationalismus und Kommunismus. Können Sie an sich selbst messen, wenn Sie mit einer arme Schwarze aus Afrika zu tun, die ein frommer Christ ist. Fühlen Sie ihn näher zu ihm, als zu Ihr Nachbar, der ungefähr das gleiche Einkommen, die gleiche Lebensart hat, aber ein Heide ist. Wen fühlen Sie sich näher? Denn christlicher Glaube überwindet die Schränke der Klasse und die Schränke der Nationalität. Und die waren die zentrale Götzen und bleiben, mehr oder weniger, die zentrale Götzen. Kommunismus und Nationalismus. Nur wir haben eine zusätzliche am Ende der Tag.
Und das geht direkt in das Glaubenssubstanz, und das ist Islam.
Warum schlägst du deinen Nächsten? Das bedeutet, er ist seine Bruders Hüte. Kain und Abel, eine Thema, die läuft durch die ganze Bibel. Die barmherzige Samariter, Jesus als Erfüller. Seine Thema, wo wir gerne vorbeigehen, wenn wir Menschen in Not sehen. In New York, in meiner Zeit, das hat sich in Amerika jetzt sehr geändert. Es gab Leute, die öffentliche Gewalt erlebt haben auf die Straße, und niemand hat was getan in Angst für sich selbst und auch in Gesetzprozessen verwirklicht und so weiter. Das hat sich sehr geändert durch die 11. September. Die 11. September war ein ungeheuer Reinigungsschlag für Amerika. Denn total anonyme New York, und es gibt keinen Staat so anonym, es gab Leute, die 3 Wochen tot waren und niemand hat gewusst, dass sie gestorben sind. Plötzlich ein anonymer Staat fängt an, Schwarzen und Weißen, Armen und Reichen miteinander zusammen ein Zugehörigkeitsgefühl, eine Verantwortung füreinander. Und ich denke auch über unsere Identität in eine andere Art und Weise. Jesus ruft uns zu einer neuen Familie. Aber ich denke und fürchte, dass die meisten von uns viel mehr an der alten Familie hängen als an die neue Familie, an das Fleischliche und nicht das Geistliche. Dass unsere alte Familie wichtiger für uns ist als der neue Familie. Das müssen Sie sich selbst prüfen. Es geht um Identität, und das ist zentral am Ende der Tage. Denn die Prüfung hier in Deutschland war mit ein 6 nicht bestanden im Dritten Reich. Oder vielleicht mit ein 4 bis 5, weil es gab denen, die das bestanden hat, wie die Bonhoeffer. Denn wir werden sehr geprüft um unsere Identität. Ist es unsere Identität als Christen? Und wenn das so ist, dann es bedeutet es neue Familie und nicht das alte im Mittelpunkt. Ich muss hier sagen, so sehr ich mit guter Musik, mit guter Literatur, mit Kultur beschäftige und so sehr ich suche Menschen, die dieses, mit wem ich sprechen kann, finde ich immer wieder eine Grenze, wenn die Glaube nicht da ist. Und ich reise um der Land herum und ich finde immer wieder sofort eine Annäherung an Bruder und Schwester, die einfach Christen sind wie ich. Das für mich ist auch eine Prüfung meiner Identität. Bin ich ein Kulturmensch in erster Linie, und das bin ich, oder bin ich ein Christ in erster Linie? Und ich hoffe mit dieser Spannung in mir, dass ich in erster Linie ein Christ bin. Natürlich, ich mag auch gerne Christen, mit wenig über gute Musik und Literatur und Kunst reden, und deswegen lege ich so eine große Werte auf diese Tatsachen, weil sie mir sehr wichtig, denn das hat auch mit Schöpfung zu tun. Und dann kommt ein sehr faszinierender: Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Was hat das mit Jesus zu tun? Wer kennt den Satz Jesus in diesem Bezug? Wer bin ich zu richten? Ich bin nicht gekommen zu richten in dieser Sinn. Jesus kommt nicht als Richter, sondern wir richten uns an ihn. Sicher, er wird uns auch als Richter erscheinen. Aber in seiner ersten Ankunft ist er nicht gekommen zu richten. Wir richten uns an ihn, wie wir zu ihm stehen. An sein Wort, an sein Kreuz. Und dann die über denen gesetzt. Uns über uns gesetzt, und das ist sehr merkwürdig, wie bei Josef. Er wird über denen gesetzt, denn Mose wird denen befreien, befreien von sich selber. Das ist eine Vordeutung dieser Problematik, wie bei Josef Träume, wo seine Brüder und dann sogar sein Vater und Mutter sich für ihn verbeugen. Er wird über denen gesetzt. Aber wie dieser Psalm, und wie Jesus sagt, wer sich erhöht, wird sich erniedrigt, und wer sich erniedrigt, wird sich erhöht. Und Jesus, der über uns alle gesetzt hat, ging in die tiefste Niedrigkeit am Kreuz.
und er hat gedient sein Leben lang. Und das soll eine Merkmal uns Christen, dass wir da sind, nicht stolz zu erheben, sondern zu erniedrigen und zu dienen. Weil das hat Christus in die Tiefste für uns vollendet als Vorbild. Und er ist der allmächtige Gott. Das ist alles Vordeutung von Jesus, das ganze Alte Testament.
Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?
Jetzt dieser innere Streit unter Menschen, die gefangen sind, die innere Streit gegen sich selber. Frankreich war nicht fähig, sich zusammengehören gegen Hitler. Und deswegen, sie sind wie ein Kartenhaus gefallen. Das sollte nicht der Fall. Polen hat viel mehr Widerstand geleistet. Israel steht in die gleiche Problem jetzt. Die religiöse und die säkuläre. Die Sephardim, die kommen ursprünglich von Spanien und in Afrika und so weiter, gegen die Ashkenazi, die Armen und die Reichen. Und was bringt denen zusammen? Not. Es ist Not, die schweißt ein Volk zusammen, wie was in Amerika, 11. September. Wir brauchen diese Not. Denn Deutschland ist ein äußerlich oberflächliches Volk und oberflächliches Land geworden, die gar nicht mehr arbeiten kann. Ich bin erschreckt zu hören, ich rede sehr hart. Was Geschäfte machen, Freitag, Mittag zu. In Amerika werden sie pleite machen, wenn sie das machen. Die arbeiten bis Samstag, Nachmittag und bis spät in die Nacht, manchmal wochentags. Faul sind wir geworden. Ich sage hier als Deutsche, faul sind wir geworden. Wir leben in einer Lustgesellschaft. Wir wollen Spaß haben. Und wo ist die Verantwortung? Wir lassen uns verdrehen von den Medien gegen Israel. Wo das so ein klarer Fall war, und jeder weiß das in Amerika und Israel. Arafat hat alles angeboten, 97% von Judäa und Samaria, Ost-Jerusalem. Und er hat es abgelehnt, und es war klar zu jeder, dass Arafat keine Verhandlungspartner. Weil wir haben ihm mehr angeboten, als wir geben könnten. Und jetzt ruft man, Arafat muss verhandeln, so macht die EU, der EG. Das ist ein einfacher Wahn. Er ist kein Verhandlungspartner. Wie soll man mit ihm verhandeln, wenn man ihm mehr gegeben hat, als man geben kann und er das abgelehnt hat? Wir sind verblendet, wir sind schwach und wir brauchen einen Schlag gegen uns und ich hoffe, dass es bald kommt. Dass dieses Volk zusammen nochmal raufen wird. Nicht im übelsten Sinn wie in dem Dritten Reich, sondern wie im guten Sinn wie in der Reformation. Auch wenn da eine Spaltung da war, war auch eine wirklich innere, tiefe Zugehörigkeit. Deutschland braucht, wach auf, du deutsche Land. Das ist, was wir brauchen im tiefsten geistigen Sinne. Haben Sie je gegen sich selbst gebetet? Herr, ich brauche einen Schlag, weil ich zu faul, weil ich lebe zu gefällig, selbstgefällig. Es gab Leute, die so gebetet. Michael Hahn hat so gebetet. Ich bin kein Hanischer. Er hat so gebetet. Es gab einen Jude, Moshe, im Dritten Reich, 16 Jahre alt. Er hat gesagt, als er sah Jüdsüß in Belgien und hat gewusst, was mit seinem Volk passieren. Er war aus Polen und dann Holland. Und er sagt, ich will mit meinem Volk leiden. Und er war nach Auschwitz geschleppt. Und seine Eltern haben alle überlebt. Wo ist die alte deutsche große Tugend, der Sinn für das ganze Volk, der Sozialgerechtigkeit, wo Deutschland haushoch überlegen ist über England und Amerika? Wissen Sie, wo das Problem liegt? Und ich sage das als Historiker. Ich bin Geistes- und Kulturhistoriker. Hitler hat genau die beste deutschen Eigenschaften in Dreck gezogen sein. Fleiß, Zusammenarbeit, Zusammenziel und. Die Sozialgerechtigkeit, er hat das im Dreck gezogen, so dass alle diese Worte, auch fromm, alle diese Worte werden heute negative Worte sein. Und das darf nicht der Fall. Die Deutschen müssen zurückkehren zu ihrer Tugende. Merkwürdig, dass ein New Yorker Jude kommt und predigt über deutsche Tugende, ja? Aber ich glaube, dass das so ist. Wenn Sie anderer Meinung sind, können Sie mich ganz nachher angreifen und sagen, wir sind ganz in Ordnung. Wir arbeiten, wie wir früher gearbeitet. Wir haben einen guten Sinn für den anderen und Sozialsinn, wie wir früher gehabt und. Ich glaube es nicht. Da müssen Sie mich überzeugen. Die Sklaverei. Wir sind in unserer Faulheit, in unserer Routine auch versklavt. Wissen Sie, wenn ich in Amerika bin, ich predige ganz hart zu den Amerikanern. Denken Sie nicht, ich bin hier nur zu den Deutschen so zu predigen. Wir gingen einen Gottesdienst in Fort Myers, die so haarsträubend war. Der Mann hat das amerikanische Evangelium gepredigt. Es war haarsträubend. Schlimmer als die schlimmste modernistische Predigt hier. Er hat gesagt, Zitat, es gibt mehr Aussagen im Neuen Testament als über Geld und Besitz, als über Glaube und Gebet. Deswegen sollen wir ständig über Geld predigen. Dann kommt die nächste Aussage. Und wenn Sie wollen, dass Ihr Geld richtig aufgehoben und nicht bei Enron und so weiter missbraucht, geben Sie uns in die Kirche und dann wird es gut aufgehoben. Weil ich war so entsetzt, ich habe ein Gedicht geschrieben auf Englisch, das heißt kirchlicher Kapitalismus. Ich habe Ihnen das geschickt, mit das alles zitiert, wo es endet. Und die arme Jesu mit seinem Gnade und Evangelium blieb bankrott für die Türe. Ja, so endet dieses Gedicht auf Deutsch übersetzt. Ja, ich predige nicht nur hart hier, ich predige hart gegen mich selber. Luther hat immer gesagt, kann mich erinnern in Markstadt, meine erste Stelle, wo ich als Vikar war, da war eine Aussage von Luther, Herr, richte mich mit dein Wort, dass ich neu aufgerichtet mit Kraft und die Menschen dein Gericht und dein Gnade predigen kann. Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wie ist das bekannt geworden? Dinge werden sehr schnell bekannt sein. Dinge kommen, die wir tun im Geheim und wir glauben nicht bekannt, werden irgendwann bekannt. Wir erleben das links und rechts in Deutschland, in Amerika, alle mögliche Art von Unehrlichkeit, sehr komplizierte Art, das zu tun, die kommen ans Licht. Deswegen immer diese große Befürchtung. Alles ist erlaubt, solange der Nachbar das nicht weiß. Und das ist Spießbürgertum. Die Frage ist, was Jesus sieht und was Jesus weiß. Er weiß und er sieht alles. Und das wird alles, wir müssen alle für die Richterstuhl stehen. Das wird alles uns vorgebracht und vorenthalten werden. Mit welchem Maßstab leben wir? Die Maßstab Christi, allwissend, Allkenntnis und seine Worte und was er von uns haben will und nicht haben will, oder was die Nachbar und was erlaubt wird. Da müssen wir uns auch sehr hart überprüfen, denn wir stehen alle hier in Gefahr. Und es kam für den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Wer trachtete danach, Jesus zu töten? Läuft auch die ganze Jesus-Geschichte. Herodes, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Welt ist immer gegen die Erwählten Gottes. Die Welt, alle, war Welt gegen Jesus. Die Juden wie die Römer. Und seine Jünger hauen ab wie feige Hunde. Die Welt ist immer gegen die Erwählte Gottes. Und am Ende der Tag wird die ganze Welt, auch Amerika, gegen Israel sein. Die Lügengeist der Welt. Und wenn Sie wollen gute Christen sein, das müssen Sie wissen. Und Sie müssen Mut und Courage haben. Es ist nicht leicht mehr Christus. Es war sehr leicht im 19. Jahrhundert Christ zu sein. Man ging in die Kirche und die Frau hat den neuen Hut gezeigt und die Männer haben über Geschäft gesprochen und das war, was man tut. Heute in die Kirche zu gehen, sich zu bekennen. Ich habe gelesen, eine evangelistische Schrift nicht erlaubt wird, den Fernseher bekannt zu machen, weil es eine grundsätzliche christliche Schrift. Fangen Sie an zu merken, dass wir die Juden unserer Zeit sind, weil wir die Juden freigegeben haben. Ich habe meiner Frau das gesagt, es schmeckt mir gut, hier in Deutschland zu sein. Wir gehören ein kleiner Kreis, die belächelt wird. Wir Christen, wir sind in die Lage, die die Juden immer waren. Die kleine Kreis, die ausgestoßen von der Welt. Glauben Sie, dass das leicht ist für Kinder, heute sauber zu leben? Mit der Pornografie in unserer Welt, mit der Rauschgift, mit dem Alkohol, mit der Not. Ich bewundere viel diese Aussiedler. Ich komme gerade von Aussiedler in eine Gemeinde, sehr intelligente Aussiedler, wie sie ihr Kinder, viel diese Kinder vermitteln die Not, welche sie erlebt haben und gelernt, es gibt kein anderer Halt in dieser Welt außer Christus. Die Moden, die kommen und gehen. Die Verführung, die kommen und gehen. Er allein ist der Maßstab. Und sie vermitteln das. Sie vermitteln das durch ihr Leben mehr als durch Worte. Worte sind billig, Leben ist teuer.
Es kam für Pharao, der trachtete nach Mose zu töten, aber Mose floh vor dem Pharao und so ging Jesu in Ägypten und hielt sich auf im Land Midian und setzte sich nieder bei einem Brunnen. Bildsprache. Ein gefundener Fress für mich, Bildsprache, unter ein Brunnen. Was bedeutet Brunnen? Fließendes Wasser. Fließendes Wasser. Und was bedeutet fließendes Wasser? Hat immer eine dreifache Bedeutung in der Bibel. Leben, Tod und Reinheit. Ja, genau. Und das läuft durch die ganze Bibel. Immer am Brunnen geht durch die ganze Alte Testament. Und die jungen Leute, wir haben wenig junge Leute hier, die suchen einen Ehegatter. Ich sehe keinen, der vielleicht auf die Suche wäre. Wo geht man hin? Das werden Sie wissen, wenn Sie mit den jungen Leuten gehen. Wo ist die Brunnen hier am Ort?
Ja. Hier im Ort, oh.
Das müssen Sie gucken, das ist der richtige Ort. Wenn man will, einen Ehegatter finden, man geht zum Brunnen, ja?
Die Kurzbibelschule Langensteinbacher Höhe.
Ja, ja. Du kommst zum Brunnen. Leben, Tod, wir sehen das in Taufe, wir sehen das mit Jesu, die Zeichen, Wasser aus, als er durchbohrt, Wasser und Blut, in sein Tod ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Aber läuft durch die ganze Bibel. Der Priester in Midian hat 7 Töchter, das ist noch mehr als Tevia der Milchiger, als der Anetevia, ja, hat nur 4. 7, eine auch. Doppelt 2 Mark Levi, von ihm kommt, und 7, die Schöpfungszahl, Wasser zu schöpfen und Füllte zu rinnen. Wissen Sie, Maler haben manchmal besser verstanden als Christen. Angra hat ein wunderbares Bild, der heißt die Quelle. Und zeigt gerade eine junge Frau, Angra, um 1800, französische Maler, die Quelle. Eine junge Dame, die kommt gerade Wasser zu schöpfen. Oder Velázquez, 1626 in der alten Pinakothek, der Wasserträger von Sevilla. Er weiß, was er malt. Und er weiß, was der Sinn dahinter steckt. Wir haben verloren viel die Sprache der Bibel, weil wir haben Augen und wir sehen nicht. Und ich muss zum Augenarzt bald gehen auch. Ja. Und was schöpft? Um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Das ist beladen mit zeichenhafter Bedeutung. Die Schafe, Hirte und Herde. Und da ist die zentrale Hirte im Alten Testament vor denen. Das ist Mose. Hirte und Herde. Alle zentrale Gestalten im Alten Testament waren Hirte. Nicht nur Mose, nicht nur David. Nicht nur Josef, gehen Sie doch, die ganze Alte, die waren alle Hirten. Und die härteste Kritik im Alten Testament, in die Prophetie, ist gegen die schlechten Hirten. Ezekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11 und. Hier ist auch eine Spannung. Und die gute Hirte haben 2 zentrale Texte. Der Herr ist mein Hirte, David. Und Jesus, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe, hier geht es mit Schafe, sein Leben liest für die Schafe. Und die schlechten Hirten? Weil wir die meisten Verantwortung haben, aber wir glauben an allgemeine Priestertum. Das ist auch ein Thema, eine Spannung zwischen allgemeine Priestertum und Amtskirche. Wir haben mehr Verantwortung und deswegen werden wir mehr beurteilt. Wissen die, dass Dante, der Gründer der italienischen Sprache und vielleicht der größte christliche Dichter, der je gelebt hat, Dante war ein sehr frommer Katholik. Und wissen Sie, wer in seiner Höhle am meisten sitzt? Die Päpste. Haben Sie das gewusst? Weil sie die meisten Verantwortung haben. Wir Evangelische haben wenig Ahnung über sowas. Die Päpste, die sitzen da alle und schmoren. In seiner Höhle, ja?
Dantes Höhle. Die meisten Verantwortung, aber Anton Bruckner, der große Komponist, er hat sich so ein Nervenzusammenbruch gearbeitet. 16 Stunden Tag gearbeitet. Und Leute besuchten ihn im Krankenhaus. Er war ein sehr frommer Mann. Und fragte Anton, warum arbeitest du so viel? Er hat gesagt, was denken Sie, wenn ich vor meinem Herrn stehe? Er wird sagen, warum habe ich dir so viel Talent gegeben, dass du faulenzt? Je mehr Talent wir gegeben sind, je mehr wir die einsetzen müssen. Und wenn wir 5 Talent kriegen und nur 2 davon benutzen, wehe uns. Und wenn wir eine haben und das vergraben, und ich sage euch eine über Talent für ältere Leute. Ich kann mich erinnern, ich war mit einem modernistischen Pfarrer in meiner ersten Gemeinde, und er hat zu die alten Leute, wir gehen zu einem Altenheim zu sehen, wie das euch da gehen wird im Altenheim. Und ich stand auf, wenn Jaffen da ist, da ist Sturm, ja? Ich stand auf und sagte, ich will euch nicht im Altenheim. Wir brauchen euch mehr als die jungen Leute. Die alle gucken, ja, was ist das? Wir wollen unsere Ruhe. Hab gesagt, wissen Sie, die Gesellschaft, in wen wir leben, die junge Generation mag nicht lieber als ihr Eltern haben, die Kinder, ihre Kinder, die Enkelkinder, Urenkel, für denen zu sorgen. Und wissen Sie, das ist ein offener Eintritt für Jesus, Kinderbibel zu lesen, denen über Jesus zu erzählen. Sie haben eine ganze Generation vor ihre Füße, ihre Enkelkinder und Urenkel. Und wer benutzt das? Das müssen Sie benutzen. Sie dürfen nicht schweigen. Das ist einfach offenes Feld für Sie. Wissen Sie, dass die in Russland, als die Kommunisten an die Macht kamen, wissen Sie, wie die christliche Glaube überlebt hat? Durch die Omas und Opas. Ah, die jungen Leute, das ist die Macht der Zukunft, wie unter Deutschland unter Hitler, genauso. Die Macht der Zukunft ist das. Die Christentum, das ist alter Hut. Und es war die alte Omas und Opas, die erzählt ihr Enkelkinder über Jesus, dass die Glaube fortgesetzt. Wie alt war Mose, als er zum Herrn berufen war? Er war 80. Wer von euch ist älter als 80? Okay, Sie sind berufen. Ja? Aber man muss nicht über 80 sein, um berufen zu sein. Keine Ruhe. Einer hat mir gefragt, wann hören Sie auf, Vorträge zu halten? Ich habe gesagt, mein Vater hat gearbeitet, bis er 90 war. Wenn der Herr will. Da kamen Hirten und stießen sie weg, die schlechten Hirten. Genau immer diese Vordeutung. Die guten Hirten, die schlechten Hirten. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Und die schlechten Hirten, was waren die schlechten Hirten? Die Hirten der Synagoge, die Jesus abgelehnt. Die Kirchenhirten, die katholische Kirche, die das Wort, das Grundsatz der Reformation, allein Christus, allein den Heiligen Schrift, allein aus Gnade durch Glaube. Und wer sind die Hirten heute? Ja, leider manche in unserer eigenen Kirche, die an das Wort nicht mehr halten, sondern Kompromisse machen mit allen möglichen Dingen, die gegen die Schrift sind. Sicher, es gibt immer noch gute Pfarrer, hoffe ich. Die versagen die Leute, die nicht versagen sollen, weil die meisten Verantwortung haben. Und wenn sie versagen, dann allgemeine Priestertum. Das ist eine Thema, die Luther nie richtig zu Ende gehandelt, weil er war ständig in Spannung zwischen Amtskirche und allgemeine Priestertum, weil er gegen eine Amtskirche gekämpft hat. Sie müssen in die Bresche springen, wenn die Priester versagen. Sie haben die Verantwortung. Das ist sehr wichtig, oder? Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Hier gerade die gute und die schlechte Hirte. Eine Thema, die läuft durch die ganze Bibel. Da kamen Hirten, stießen sie weg. Mose aber stand auf, half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Regül kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen, ein ägyptischer Mann. Der ist kein Ägypter, der ist Hebräer. Und wissen Sie, was mir dieser Aussiedler, der war einer sehr klug, er hat sein eigenes Geschäft aufgebaut, 60 Leute arbeiten unter ihm, eine Russlanddeutsche. Und er sagt, ich will nicht weiter, er ist sehr klug, er reist in die ganze Welt jetzt, 12 Jahre neu in Deutschland. Er sagt, ich will nicht mehr, weil ich will fromm bleiben und ich will nicht verführt
durch Geld. Und wissen Sie, was die mir gesagt haben? In Russland, wir waren die Faschisten, die Deutsche. Und jetzt kommen sie nach Deutschland und jetzt sind wir die Russen. Hm? Schrecklich. Wissen Sie, es gibt haarsträubende Geschichten in dieser Art, weil es geht über diese Identitätsfrage. Es gibt Geschichten von deutschen Juden im Dritten Reich, die gingen in der Schweiz und die werden angegriffen als Nazis. Können Sie das vorstellen? Oder in Amerika, als wir im Krieg waren, in den koreanischen Krieg, als die Chinesen angegriffen hat, es gab Leute in meinem Ort, die Steine geschmissen haben in die chinesische Gaststätte. Was mir sehr leid getan, weil ich mag gerne chinesisch essen. Aber dazu, die waren gerade die Leute, die gegen die Kommunisten waren. Wie dumm sie sind. Wie dumm. Einer hat mir gesagt, ein Russlanddeutscher hat gesagt zu ihm, es gibt eine Kälte stärker als Sibirien. Das ist Deutschland. Hm? Haarsträuben. Und wie viel diese Russlanddeutsche, viel sind fromm. Haben wir den integriert? Sind wir bereit, zu denen zu gehen? Es gibt alle mögliche Schattierungen von denen, von sehr gesetzlichen Evangeliumsbaptisten, die aber gegen Kommunismus sich sehr gut gehalten, zu allen möglichen Schattierungen. Das ist die Zukunft, eine zentrale Quelle, die Zukunft unserer Gemeinden, diese Russlanddeutschen. Die größte evangelikale Gemeinde in Deutschland mit Abstand sind die Russlanddeutschen. Und wenige Leute sind bereit, denen zu integrieren. Die sind die Russen. Das ist ein Riesenauftrag für uns, auch für die Zukunft unserer Gemeinden. Haben wir einen Russlanddeutsche hier? Da sehen Sie. Hm? Ja, ist wichtig. Wissen Sie, was ich getan als die Russen? Ich bin alles anders als ein Vorbild. Ich bin ein ziemlich unmöglicher Mensch. Fragen Sie meine Frau. Aber ich kann Sie sagen, als Russlanddeutsche gekommen sind, habe ich gesehen, da wird ein Haus gebaut. Und in meiner typischen Jaffin-Art, ich ging da zu dem Haus und schrie, so laut man schreien kann und meine Stimme trägt. Ja, Leute haben gesagt, die können nicht vorstellen, dass Jesus zu 5000 predigen könnte ohne Mikrofon, bis sie meine Stimme gehört haben. Ja, ja. Und ich schrie denen laut, ich bin Pfarrer Jaffin, wer hier ist evangelisch? Laut, so laut geschrien. Das war so laut, alle machen die Fenster auf, sowas, niemand hat gewusst, was los ist. Und einer sagt, ich bin evangelisch. Ich ging gleich zu ihnen hinauf, fragte ihn über seine Sorgen, sagte ihn, was in die Gemeinde für ihn sein würde. Haben wir ein Gespräch, ob die Leute getauft sind, alle möglichen Themen da. Und dann sagt, wer sonst ist evangelisch? Und ich ging durch die ganze Haus. Und diese Leute kamen in meine Gemeinde. Ich habe Russlanddeutsche, mindestens ein Dutzend Russlanddeutsche, und die sind gewachsen im Glaube in dieser Zeit. Viel von denen natürlich, dann sind woanders gegangen, weil das war der, man ist zuerst in so ein Haus und dann wird man irgendwo eine Wohnung und, und. Aber tun wir das? Wir immer sagen, ach, es wird immer weniger Christen, Gott hat uns diese Leute für die Türe gesetzt. Und hier ist kein einziger hier. Fragezeichen an uns. Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schupfte uns und tränkte die Schafe. Der gute Hirte. Ständige Themen gegen die böse Hirten. Und wissen Sie, wo diese Themen Hirten und dieser Streit, das fängt an mit Abraham und Lot und die Hirten, die streiten miteinander. Das ist ein Thema, die läuft durch die ganze Bibel, ein zentrales Thema. Er sprach zu seinen Töchtern, wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Leid ihn doch ein, mit uns zu essen. Das ist natürlich im ganzen Nahost eine Sache über Gastfreundlichkeit. Und das ist auch eine sehr wichtige Thema für uns in Gastfreundlichkeit. Es gibt die Gefahr, dass wir wollen unsere Bequemlichkeit, unsere Gemeinde und Gemeinschaft, und wir sind nicht wirklich bereit, was neu ist, reinzulassen. Ich war erschreckt in meine Gemeinde in Mannheim. Die Kirche ist voll. Leute kommen von weit und fern, Jaffin-Deutsch kennenzulernen. Die Zukunft der deutschen Sprache, wie das in 23 Jahren gesprochen wird. Ja, und eine kommt da rein von auswärts und saß auf einen Stuhl, wo ein Mensch normalerweise gesessen. Und er hat gesagt, das ist mein Stuhl. Sie können vorstellen, dass ich nicht sehr glücklich war über dieses Beispiel. Wir müssen einladend sein im tiefsten Sinne des Wortes. Es kann ganz kleine Sache. Ich grüße immer die Leute
Wenn ich Vorträge halte, heute habe ich das nicht getan, ich spreche wieder mich, aber im Allgemeinen grüße ich immer die Leute, dass ein persönlicher Kontakt, nur doch ein Handschlag in die Augen gucken, nicht irgendein entfernter Pfarrer sein. Aber das ist auch die Arbeit für uns, nicht als Form, sondern als Inhalt. Wenn jemand neu zukommt, dass wir zu denen hingehen, dass wir denen in unsere Gemeinschaft hineinbringen. Denn sie sind Bruder und Schwester, nicht Fremdlinge, die plötzlich da erscheinen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und es ergab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Hier wird der Weg, Mose eine Frau zu kriegen, da gebar ein Sohn, und er nannte ihn Gershom, denn er, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Das Gleiche ist mit Josef passiert, der auch einen Sohn in ähnlicher Art genannt hat. Das ist eine sehr merkwürdige, zwiespältige Aussage. Auf einer Seite ist er ein Fremdling in fremdem Land und wir sind alle Fremdling hier, denn wir haben keine bleibende Stadt hier. Auf die andere Seite, er hat einen Auftrag und Zuhause, die er bekommen wird. Und das ist nicht ein Fremdling in fremdem Land, sondern das Land, Gottes Land, denn Israel gehört Gott. Und ist das jüdische Volk in alle Ewigkeit übergeben, auch Judäa und Samaria, das Zentrum. Und Alt-Jerusalem, das sind die Zentrum, das heilige Land, die Gott und sein Heiligtum dieses Volk gegeben hat. So, wir stehen hier auch in einer Zwiespalt. Wir als Christen, wir sind Fremdling im fremden Land. Wir wollen uns nicht zu fest hier einsiedeln. Nicht in die Fleischtöpfe Ägypten. Und wir haben besseres Fleischtöpfen, kann ich sagen, als in Ägypten. Aber gleichzeitig, wir haben ein Land, ein ewiges Land, wo wir gehören. Und wir müssen Zielsetzung in Richtung dieses Land auch haben. Dieses Zwiespalt Mose ist unser Zwiespalt und die ist auch Josefs Zwiespalt. Die läuft durch die ganze Bibel. Und wie ist es mit Jesus? Jesus ist absolut ein Fremdling hier. Von seinen Brüdern ausgeliefert, die Welt gegen ihn, ein total Fremdling kommt in sein Eigentum und wird von den Heiden fleischlich geschlagen, von den Juden geistlich geschlagen und von seinen Jungen im Stich am Kreuz gelassen. Ein Fremdling hier auf Erde, aber mit einem Auftrag hier auf Erde, und zwar das zentrale Auftrag. Und wir haben auch diesen Auftrag. Wir sind Fremdling, aber wir haben einen Auftrag. Gott hat uns nicht als Engel geschaffen, sondern als Menschen. Es gibt Christen, die sagen, wir dürfen keine Freude haben. Wir dürfen nicht mit Kunst, wir dürfen nicht mit guter Musik, wir dürfen nicht gut essen und. Das ist reiner Unsinn. Gott hat uns nicht als Engel geschaffen. Wir dürfen Freude, aber nicht gebunden sein. Leben, als ob man nicht hat. Und wir haben einen Auftrag hier. Und der Auftrag ist nicht, dass wir in den Himmel kommen. Der Auftrag ist, dass wir vermitteln diesen Weg durch Christi Liebe zu anderen. Ein missionarischer Auftrag. Deswegen sind wir hier. Und viele von uns sind bequem und selbstsüchtig geworden. Und andere sind so missionarisch, dass sie keine Ahnung haben, was Mission wirklich beinhaltet. Das bedeutet Gebet. Es bedeutet Warten auf Gottes Zeit. Er wird für uns sprechen. Es bedeutet tiefere Selbstkenntnisse und die Kenntnis der Gegenüber. Denn wer sich als Taufgegenstand oder Bekehrungsgegenstand sieht, wird kein Interesse an euch haben. Er ist Mensch wie wir. Mensch zu Mensch. Wenn meine Frau versucht, mich zu missionieren in die Ehe werde kaputt gegangen sein. Das ist eine Sache. Willow Creek ist sehr so oder so gesehen. Ich habe wirklich keine Ahnung über Willow Creek. Aber eines, was ich weiß, ist sehr positiv. Er sagte, ihr müsst eure Gegenüber zuerst als Menschen, nicht als Bekehrungsgegenstand. Denn jeder merkt, wie er gesehen wird. Und dann ist eine Frage, ob wir merken, wie wir sind. Das ist sehr wichtig. Lange Zeit danach aber starb der König von Ägypten und so war das natürlich mit Herodes. Und dann geht das weiter. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien über den Knechtschaft kam vor Gott. Ich will über Ägypten was sagen. Es gibt vier zentrale Aspekte Ägypten in der Bibel. Und die Frage ist, welche gilt für welche Zeit? Es ist Land der Unterdrückung. Es ist Land für Jesus und vor ihm Jeremia, der Zuflucht. Es gibt dann diese Friedensstraße in Jesaja, die viel fromme Bibel kennen, die aber keine tiefe gesamtbiblische Kenntnis, sondern da steht geschrieben, enge Verständnis der Bibel, nicht gesamtbiblisch, gesagt hat, ja, es wird eine Friedensstraße und die geht von Jerusalem über Ägypten, über Syrien oder Assyrien. Die haben gesagt, ja, Frieden mit Ägypten, die ein sehr kalter Frieden ist, jetzt geworden, eigentlich immer war, oder sagen wir seit Sadats Tod. Und dann brauchen wir nur Frieden mit den Syrer oder Assyrer und dann haben wir Frieden hier auf Erde. Nein, dieser Text ist erfüllt. In Jesu Zeiten wird nicht mehr erfüllt sein bis der tausendjährige Friedensreich. Denn wer ist unser Friede? Unser Friede ist Jesus. Und der kommt natürlich aus Israel, aus Jerusalem, ja, und Bethlehem und. Und er ging nach Ägypten. Das ist eine Zeichenhandlung, dass das Heil wird auch an diese große Heidenreich. Und Syrien oder Assyrien hat eine doppelte Erfüllung. Die erste Gemeinde aus die Völker, Antiochien, ist in Syrien oder Assyrien. Und die große Heidenmissionar Paulus kommt zu Glaube vor Damaskus in Syrien. Das ist die Friedensstraße in Jesaja, das ist erfüllt sein. Was ist die vierte Tradition? Das ist für unsere Zeit. Es wird nicht mehr ein Ort der Untersuchung, die Juden sind weg. Ja, es gibt immer noch Christen, die untersucht sind. Es wird kein Ort der Zuflucht. Die Friedensstraße wird nicht geben. Aber Jesaja und die anderen sagen, traue nicht auf die Ägypter. Mach kein Frieden mit denen. Sondern traue nur auf der Herr, dein Gott. Er ist dein einziger Zuflucht. Das läuft durch die ganze Prophetie, vor allem Jesaja. Und das ist die Ägypter von heute. Traue nicht auf diese Ägypter. Ich kann mich erinnern bei einem Vortrag, kommt ein Araber zu mir, ich gucke rum und wenn ich Leute, die Araber sind, ich habe nichts gegen Araber, aber die haben was gegen mich als Jude. Gucke ich rum und schaue, ob Waffen oder was, ja, ich bin ein bisschen ängstlich als Jude, dass ich mich schnell, ja. Und da war ein Ägypter und er kommt zu mir und er umarmt mir, macht meinen Vortrag. Ich habe gedacht, was ist mit ihm los? Hat gesagt, ich bin Ägypter, ich bin Christen, alles was Sie über Islam sagen, ist absolut richtig, wir leiden schrecklich unter dieser Irrlehre. Das gibt auch. Die koptische Christen leiden. Die Zielsetzung Islam ist ganze Nahost. Juden frei und dann Christen frei. Töte alle Juden und alle Christen. Wer hat das gesagt? In dieser Reihenfolge. Bin Laden. Ägypten. Denk mal an die vier Traditionen. So ist die Bibel zu sehen. Es gibt vier Möglichkeiten. Unterdrückung. Zufluchtorts, die Friedensstraße und trau nicht auf die Ägypter. Und die Frieden, die Sadat, die ein feiner Mann war, ist nicht unter Mubarak so. Mubarak ist die Leiter, die islamische Welt in Macht. Und wer hat Arafat ständig Waffen geschmuggelt über den Sinai gegen den Friedensvertrag Mubarak und Ägypten? Wir entdecken den jeden Tag. Das hört man nicht in die deutschen Medien. Und wenn eine palästinensische Stadt gibt, 50 Tonnen Waffen von Iran, schwerste Waffen, von überall kriegen die Waffen. Und Europa ruft zu der Zerstörung, Judentum und Israel, gibt denen eine Stadt. Das dürfen sie nicht mitmachen. Auschwitz war genug. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihr Knechtschaft und schrien und ihr Schreien über ihr Knechtschaft kommt vor Gott. Ein sehr, sehr zentrale gesamtbiblische Aussage. Schauen Sie das ganze Richterbuch zum Beispiel. Israel lebt bequem, fällt weg vom Glauben, lebt für sich. Gott schickte Feinde gegen sein eigenes Volk, das Volk zu süchtigen. Das Volk schreit zu Gott, hilfe uns! Und Gott schickt einen Richter oder Retter. Das läuft doch die ganze Richterbuch ist nur ein Beispiel, ein Paradebeispiel für diese Tatsachen. Wie ist es mit uns? Es ist eine merkwürdige Tatsache, wenn es uns gut geht, es ist nicht gut für uns. Wenn es uns gut geht, ist es nicht gut für uns. Was ist das Problem Deutschland jetzt? Bequemlichkeit. Wohlstand, es geht gut. Und das bedeutet Verderben. Man geht zu die neue Gürze, Baal, Sex, Lust. Zuerst der Tanz um der goldenen Kalb und jetzt Baal. Wir brauchen gesüchtig zu sein. Das habe ich gestern Abend gesagt. Sonst gehen wir endgültig in die Irre. Wir brauchen erleben, was Amerika erlebt hat. Und dann vielleicht kommen wir zum Sinnen. Und dann fangen wir an, die Lage in Amerika zu verstehen. Natürlich für ein Deutscher ist es viel schwerer, weil Amerika hat nie erlebt, ein frontaler Angriff in dieser Art, wo Deutschland in alle möglichen Kriege hat das erlebt. Das ist das Problem. Aber seelsorgerlich, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Sicher, es gibt eine Art von Tränen, eine krankhafte Art von Tränen, die wir Depression nennen, die keine Freude zuerst erlaubt. Das muss behandelt, und ich hoffe, richtig behandelt, von jemandem, der versteht, was Seelsorge ist. Das bedeutet in die Schule von der Bibel und von Viktor Frankl. Im Grunde genommen ist es fast das Gleiche. Und das bedeutet die Schatzsuche. Wenn Menschen sehr traurig über ihre eigene Lage sind, ein guter Logotherapeut, meine Frau ist eine, ein guter Logotherapeut suchte nicht die Gründe der Traurigkeit im Mittelpunkt, sondern was positiv in dieses Leben ist. Von der Standpunkt, wir betonen nicht vor allem der Vergangenheit, sondern Gegenwart und Zukunft, anders als Freud. Und wir betonen nicht das Negative, sondern das Positive. Ich gebe euch ein Beispiel, was ich als Seelsorger, ich bin nicht der beste Seelsorger, ich sehe gleich die Probleme, aber ich bin sehr ungeduldig. Ist nicht gut. Ein Mann rief mich an und sagt, Herr Pfarrer, ich bin ein Gemeinschaftsmann und ich habe ein Alkoholproblem. Er hat nicht gesagt, er ist Alkoholik, ein Alkoholproblem. Ich habe nicht geredet über das Alkoholproblem, kein Wort. Ich habe gesagt, Sie sind Gemeinschaftsmann, was tun Sie in Gemeinschaft? Und dann hat er gesagt, ja, ich tue eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe gesagt, was haben Sie früher getan? Und er fing an, Punkt um Punkt. Und ich fing an mit ihm, ich habe nur eine kurze Zeit am Telefon zu sprechen, zu sagen, was die Möglichkeit für die Zukunft zu tun ist. Man würde sagen, oberflächlich, nein. Sicher, für Viertelstunde kann man nicht alles in Viertelstunde behandeln. Es muss längere Zeit dauern. Denn was wir brauchen, wenn wir in Tränen, in Seufzen, in Not sind, ist ein positiver Perspektiv. Das positive Perspektiv für Israel war da, die vierfachen Segen. Der Weg zum Land, der Weg zum Auszug. Schaue Abraham auf die Sterne, schaue weg auf deine Not, schaue auf Gottes heilsgeschichtliche Perspektiv. Das ist eine Zentrale für uns Christen. Wenn wir selbst traurig sind hier, und ich rede nicht über Leute, die unter einer sehr starken Depression, aber auch zu denen. Wir müssen neue Perspektive öffnen in unserer Traurigkeit. Nicht, was wir verloren, nicht alle unsere Not, sondern was haben wir, die positiv ist. Und das Höchste, was wir haben, wird Rolf Schäffbuch so ein Männertag, genau zu diesem Thema, was haben wir in Jesus. Dies ist die zentrale Perspektive und das ist das Zentrum christlicher Seelsorge und auch Logotherapie. Die neue Perspektive, die Schatzsuche, das Positive. Nicht in sich selbst. Wer ständig in sich selbst kehrt, wird sich selbst wegverzehren. Er muss von sich rauskommen. Neue Wege, neue Perspektive. Und die zentrale Perspektive uns Christen ist das Heilswege, die Jesus uns anbieten. Aber wir brauchen Vermittler hier. Aus der wahre Vermittler Jesus geschickt. Und das sind nicht nur Therapeuten. Das sind jede von uns. Wir sind allgemeine Therapeuten, nicht nur allgemeine Priester. Das bedeutet Nachbarn, die sehen, die jemand traurig ist, die für jemand sorgt und hilft. Ich gebe euch nur eine
Beispiel, der mir ungeheuer trifft, denn es hat mit meiner Mutter zu tun und mit Hunden zu tun. Nicht mit Dackel, aber mit einem kleinen Hund zu tun. Meine Mutter hat eine gute Freundin, die eine Art von Ehe hat wie ich, eine sehr enge Ehe. Und sie hat alles mit ihrem Mann getan und der Mann starb. Und sie hat alles im Leben und hat nichts, weil ihr Mann nicht da war. Sie wollte nichts mehr tun. Und eine sehr kluge Frau, keine Therapeut, wer sagt das, die berufliche Therapeutin, die beste Therapeutin, sind das, glaube ich, kein Wort. Der beste Therapeut war ein Hund. Eine Freundin gab dieser Frau einen kleinen Hund. Und diese Frau konnte nicht mehr nur da sitzen allein und denken an ihre Traurigkeit. Der Hund war da, musste Essen kriegen. Er musste alles versorgt werden, ja? Und dazu hat der Hund die Hand abgeschleckt und Liebe gezeigt. Und das war der Weg zu den Menschen. Eine wunderbare Vermittlung, besser als alle Therapie. Ein Hund, ja? Machen Sie erfinderisch und machen Sie sehend für die Not der anderen und suchen Sie Wege, weil Sie sind berufen, nicht nur Therapeuten. Sie sind berufen, um Wege zu öffnen für diese Menschen. Und gerade wenn Sie sich um den sorgen, das ist Hilfe in sich selber. Denn Sie merken, ich bin nicht allein. Es gibt Menschen, für wen ich wichtig bin. Ich mit all meinen Problemen und Not. Und dann werden Sie das Gesetz Jesu erfüllen in diesem Sinne. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir bitten um eine Sensibilisierung von uns selber zu den Nöten der Menschen um uns. Wie du immer um die Nöte dein Volk Israel, wenn sie schreit, hast du Perspektive und Wege in Antwort gestellt. Und doch Jesus Christus, sein Schrei, sein Not am Kreuz, hast du der Wegweisung uns gezeigt, zu ein neues Verständnis uns selbst und unserer Nöte. Du hast mehr gelitten als wir und du warst unschuldig und du stehst für uns und du bist nah bei uns. Gib uns die Kraft, diese Kenntnis für Menschen in Not zu vermitteln, aus Christi Liebe unser Liebe zu denen zu erweisen, mit der Liebe des Kreuzes, der Liebe der Überwindung und die Liebe des Nächsten, denn sie gehören zueinander. Amen.